Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Ja, herzlich willkommen hier am blauen Sofa und herzlich willkommen an Sie, Dagmar Leupold. Sie ist hier.
Ja.
Mit ihrem neuen Roman Lavinia. Lavinia, die gab es auch in der römischen Mythologie. Wie viel hat Ihre Lavinia mit der Römerin zu tun oder mit der Mythologie?
Mit der römischen Lavinia eigentlich eher wenig. Sie hat mehr mit einer mittelalterlichen Lavinia zu tun. Es gibt einen Aeneas-Roman von Heinrich von Feldecke, der im 12. Jahrhundert geschrieben wurde. Und dort ist Lavinia eine sehr wichtige Figur im Unterschied zur Lavinia bei Vergil. Und ich habe sie mir geliehen, weil sie so einen wunderbaren Ansageton hat. Gleichzeitig ist es aber eben keine historische Figur in dem Sinne, dass ich vorhatte, einen historischen Roman zu schreiben. Mir hat einfach gefallen, dass es eine Frauenstimme ist, die eben schon im 11. Jahrhundert sowas war wie eine Ansagerin. Und diesen Ton, der hat mich gereizt und diesen Ton habe ich mir gewisserweise ausgeliehen.
Hinten drauf steht das Leben einer Frau in schonungsloser Selbstbetrachtung. Wieso ist diese Frau so, sie ist tatsächlich schonungslos, wieso ist sie das?
Ja, ich habe sie schonungslos machen lassen. Mit schonungslos meine ich weniger, dass sie brutal vorgeht oder sowas, sondern eigentlich will ich damit eher sagen, dass sie sehr radikal ist. Das ist ja ein Buch, das in Stockwerken statt in Kapiteln geschrieben ist und diese Selbsterforschung, der erste Satz lautet, wer ergründen will, muss herab. Und diese Selbsterforschung ist für mich tatsächlich ein radikales Programm. Jetzt nicht überwiegend oder ausschließlich schon gar nicht der Selbsterforschung, sondern eben auch der Erforschung dessen, was machen die Umstände, unter denen wir aufwachsen eigentlich mit uns.
Der Roman ist auch schonungslos dem Leser gegenüber. Er beginnt mit dem sogenannten Überfall, die erste Überschrift. Das ist der 25. Stock. Auch der Leser kann sich auf einiges gefasst machen.
Ja, das ist tatsächlich ein Leserfeedback, das ich häufig bekomme, dass der sozusagen der Titel für das 25. Stockwerk Überfallen eine gewisse Richtigkeit hat. Ich meine es aber eben nicht überwältigen, sondern tatsächlich spreche ich damit eher was an, was wir eigentlich alle können und alle tun. Wir tun es nämlich im Traum. Wir verknüpfen im Traum ganz anders als chronologisch. Wir verknüpfen über Ähnlichkeit zum Beispiel, verknüpfen assoziativ, Klänge rufen andere Klänge auf. Und das ist eigentlich ein bisschen das Verfahren. Und wenn man das mal verstanden hat, dann glaube ich, fühlt man sich nicht so sehr überfallen als mitgerissen.
Sie haben gerade schon gesagt, der Roman ist aufgebaut eben nicht in Kapitel, sondern in Stockwerke. Man wandert oder wird mitgenommen, mitgerissen in das Leben dieser Lavinia, in ganz unterschiedliche Lebensphasen, Lebenssituationen an ganz unterschiedlichen Orten. Also 25 Stockwerke, ein Hochhaus, er beginnt in New York. Kann man sich so ein Leben tatsächlich eben vorstellen, wie so ein Hochhaus in diesem Fall?
Ich glaube schon. Also grundsätzlich glaube ich, dass man eine räumliche Vorstellung von Zeit haben kann. Ja? Dass wir jetzt nicht unser Leben sozusagen in einer immer dünner werdenden Linie leben, sondern meine Vorstellung ist tatsächlich eher, dass wir sehr viele Lebensräume schaffen, betreten. Und die können wir natürlich auch betreten, wenn sie schon vergangen sind. So, dass das Bild, so ein architektonisches Bild, mir eigentlich von vornherein sehr eingeleuchtet hat. Und mit jedem Stockwerk, es wird jetzt auch nicht penibel vom 25. Stock bis zum Erdgeschoss durchgezählt. Aber mit jedem Stockwerk wird auch in gewisser Weise eine andere kleine Zeit, ein anderer kleiner Zeitabschnitt aufgerufen, gelegentlich sogar eine andere Zeitepoche, je nach der Figur, an der sich oder an die Person, an die sich erinnert wird. Und ja, deswegen fand ich das einmal so entschieden recht zwingend, es tatsächlich in dieser architektonischen Raumvorstellung aufgehen zu lassen.
Ja, der Leser begleitet eben diese Lavinia beim Fallen durch ihre verschiedenen Lebensphasen und das reißt ihn tatsächlich mit. Sie haben schon gesagt, das erste Kapitel heißt, oder eben nicht Kapitel, sondern der erste Stock heißt Überfallen und auch die anderen Kapitel haben alle Namen mit dem Wort, also wo der Wortstamm Fall drin vorkommt. Das ist ein wirklich interessantes Wortspiel, weil mir war vorher nicht klar, wie viele Konnotationen es ja. gibt von Fallen, also Gefallen, Überfallen, mit ganz unterschiedlichen Bedeutungen. Wie sind Sie darauf gekommen?
Ich bin grundsätzlich dem Sprachspiel nicht abgeneigt. Ich habe ein sehr haptisches Verhältnis zur Sprache. Das heißt, wenn ich so ein Wort höre, dann habe ich auch ein Gefühl dafür, wie es sich anfasst. Und bei Fallen bin ich dann auch nicht nur in meiner Muttersprache Deutsch geblieben, sondern zum Beispiel heißt ja auch der Herbst auf Englisch oder amerikanisches Englisch Fall. Das hat eben auch mal gepasst. Oder Fall in Love. Und ich habe einfach gemerkt, dass die deutsche Sprache eben über dieses kompositorische Prinzip mit Vorsilbe, Nachsilbe da unglaubliche Möglichkeiten bietet. Um es vielleicht einmal ein bisschen anschaulicher zu machen, das Wort gefallen heißt ja neben liken, im Falle von Soldaten auch den Heldentod sterben, im Falle von Frauen sind gefallene Frauen, aber nicht gerade das, was man verehrt. Ja, so dass ich auch an so einer Sprachbetrachtung tatsächlich ein Art kritisches Moment sehe.
Andererseits ist dieses Wort gefallen ja auch positiv. Also jeder oder viele wollen anderen gefallen. Wenn man gefällt, dann ist man beliebt, dann ist man froh. Ja. Aber es hat natürlich auch immer was Äußeres und was macht das mit
genau.
einem?
Genau, also auch um diese, ja, wenn man so will, Außensteuerung geht es durchaus in dem Roman. Es geht ja auch um Bilder sozusagen, die Frauen auch verinnerlichen, wie sie zu sein haben. Und insofern gibt es eben auch tatsächlich ein Stockwerk, das Gefallen in diesem problematischen Sinn auch durchaus heißt. Das heißt, wie sehr verrenken wir uns, wie sehr entstellen wir uns, um uns irgendwelchen vermeintlichen oder wirklichen Erwartungen anzupassen. Also das ist tatsächlich so ein bisschen die Ergründung dieser Dynamiken.
Frauen, wie sie zu sein haben. Lavinia erzählt von vielen Begegnungen mit Männern, schon in der Kindheit, in jungen Jahren, also auch in Studienjahren, bis hin zu ihrem Alter. Sie ist, ich glaube, ungefähr 60, weiß jetzt nicht mehr genau.
Ja, also das wird nie genau
nie
gesagt.
Genau,
aber es ist klar, dass es eine etwas längere Lebensstrecke
genau
ist.
Genau so ungefähr. Und es wird eben deutlich, dass die Männer ihr oft gesagt haben, wie sie zu sein hat oder sie sich dem gefügt hat und das Ganze gekrönt von einigen übergriffigen Begegnungen. Was hat sie für ein Verhältnis zu Männern?
Also ich würde sagen, dass sie zu bestimmten Männern, also sofern man das bei der Fiktion sagen kann, ja, also zu bestimmten männlichen Menschen ein sehr gutes Verhältnis hat. Es geht ja nicht darum, Männer grundsätzlich zu diskreditieren oder anzuklagen. Das halte ich für ziemlich einfältig, umgekehrt natürlich genauso, sozusagen Frauen, sondern es geht einfach darum, es ist ja eine Frauen- oder die Geschichte eines weiblichen Lebens, das nicht im Irgendwann spielt, sondern eben in ganz bestimmten historischen und sozialen Gegebenheiten. Und der Anpassungsdruck in meiner Kindheit war viel, viel höher, als ich es zum Beispiel jetzt an meinen eigenen Kindern sehe, also welchem Bild man zu entsprechen hatte, dass die schlimmstmögliche Antwort auf irgendeine männliche Nachfrage Jein war und eben nicht Nein. Also all das ist sozusagen, ist uns ja auch eingeschrieben und man kommt nicht über die Prägung seiner eigenen Zeit völlig hinweg. Und deswegen wollte ich eben auch an dieser Lavinia auch einfach mal studieren, sozusagen, was passiert in so einem Prozess der Zurückgewinnung der Souveränität, sowohl über den eigenen Körper, wie eben natürlich auch über den eigenen Verstand, die eigenen Gefühle, die eigene Sprache.
Dennoch, also Sie sagen, okay, man konnte nur Jein sagen, nicht Nein, aber es gibt ja Situationen durchaus, also sie hat eine, naja, Beziehung kann man es nicht wirklich nennen, ein gewisser Z, bedrängt sie immer zu, er sieht sie als seine Freundin, aber natürlich denkt man schon beim Lesen, wieso sagt sie nicht einfach in dem Fall tatsächlich Nein, denn im Grunde muss sie, also oder anders gefragt, muss sie das mitmachen?
Ja, es ist natürlich ein bisschen schwierig bei einer Figur, die jetzt nicht eine wirkliche, sozusagen, ich leuchte ja nicht die Psyche eines realen Menschen aus, sondern Lavinia ist auch eine Art Chiffre für mich, also für viele Frauen. Mhm. Und darin,
aber das heißt, sie haben viele
Leben
Frauen erlebt,
exemplarisch,
so,
genau,
wo viele, sie das so betrachtet.
Richtig, ja. Genau. Also an ihr wird auch etwas exemplarisch. Und dieser Z, der übrigens Z heißt, weil er das allerletzte ist, der ist ja nicht ihr Freund. Sie ist ja auch noch ganz jung. Sie ist Teenager. Sondern tatsächlich ihr, wie es im Roman dann eben auch heißt, ihr Plünderer, ihr Gerichtsvollzieher, der sie pfändet, der sie sich selbst entwendet und so weiter. Und das ist, glaube ich, eine Gewalterfahrung, die natürlich subjektiv erlebt wird, aber innerhalb einer strukturellen Gewaltbejahung stattfinden kann. Das war eine autoritäre Figur im Leben dieser sehr jungen Lavinia. Der hatte sie nichts entgegenzusetzen. Also ich frage mich sozusagen anhand dieses Beispiels auch immer, wie kommt es zu Gewalt und warum sozusagen geht das? Ja, genau Ihre Frage jetzt, warum sagt sie nicht einfach nein? Aber wir sehen ja, dass es absolut passiert und gerade jetzt in den letzten 5 bis 8 Jahren, als die ganzen Missbrauchsskandale aufbrachen, die MeToo-Bewegung, da hat sich ja unglaublich viel getan. Aber hier sind wir ja so in den beginnenden 70er Jahren, ja, und ich wollte es wirklich sozusagen mal unter die Lupe nehmen, ja, was für eine Art von Lähmung passiert in so einem Gewaltakt, ja, und dagegen kann man natürlich als erwachsener Mensch durchaus was entgegensetzen, aber nicht als jemand, der eben diese Ausrüstung noch gar nicht hat.
Es gibt auch positive Erfahrungen mit Männern. Sie hat eine Beziehung, also oder zwei Beziehungen werden eigentlich länger beschrieben. Das ist eine, ich weiß nicht genau, wie alt sie das, Studentin, glaube ich, mit dem Hannes. Und dann nochmal am Ende, im sogenannten Herbst des Lebens, wie es, glaube ich, irgendwo heißt, die Stelle jetzt werden Sie lesen, wo wir den Hannes und sie etwas kennenlernen. Und das scheint ja erstmal eine Beziehung zu sein, die so alles mitbringt, was man eben so braucht, damit es auch hält.
Genau, also grundsätzlich würde ich sagen, es ist durchaus ein Liebesroman, auch im Sinne der Vorläuferin der mittelalterlichen Lavinia, die Minne besungen hat. Und es ist auch deswegen ein Liebesroman, weil die Liebe sozusagen das Gegengift gegen die Gewalt ist. Und ja, mir deswegen auch sehr daran liegt, es jetzt nicht in so einem mittelalterlichen Sinne zu besingen, aber natürlich die Kraft von Zuwendung, von Hingabe, von Würdigung des anderen in seinem Recht, anderer zu sein, dem genauso Wort zu verleihen, wie auch dem Versuch, Gewalt erfahrbar zu machen, in dem Fall jetzt für die Leserinnen und Leser. Also ich springe in dieses Kapitel, Fall in Love heißt das, und das spielt an der Lahn. Es geht eigentlich bei den Ortsbestimmungen immer nur um die Flüsse. Und wie schon gesagt wurde, es geht um Hannes. Hannes Körper kennt sich aus, auch mit meinem. Ich nicht. Ich bin Analphabet. Es geht folglich los mit Buchstabieren. Gänzlich ohne Grammatik. Im Ostpreußenviertel an der Lahn, in der Königsberger Straße, ein Zimmerchen von der Größe eines Überseekoffers, darin eine Art Pritsche mit kariertem Überzug, 90 cm breit, ein Waschbecken, zwei Regalbretter und ein Tisch. Nein, kein Tisch, sondern eine Ausrede. Zu klein für die Schreibmaschine, aber groß genug für das Frühstücksbrettchen. Dort umarme ich den Mann namens Hannes, schlage ihn auf wie ein Schulbuch, verfolge den Verlauf der Arterien und Venen, lege das Ohr auf die Herzpumpe, sehe die Bartstoppeln am Morgen und die kleine Brandnarbe am Unterarm. Betrachte die fremden Füße mit einem Stolz, als hätte ich ihre Wege zurückgelegt. Küsse den hellen Streifen am Handgelenk, wenn die Uhr fehlt. Ich mache fast alles richtig. Ich nehme zu der Geliebten von Hannes, also zu mir, diplomatische Beziehungen auf. Das gemeinsame Übernachten in der Koje führt zu Kreuzschmerzen, süß, und zu Ärger mit dem Vermieter, bitter. Der sitzt wie eine Moräne, aalartiger Knochenfisch, in seiner Wohnhöhle und führt Buch über die Parkdauer von Hannes hellbraunem VW Käfer. Ein kleiner Fahrradrückspiegel im richtigen Winkel am Fensterrahmen montiert, gewährt ihm eine Rundumsicht. Wenn ich das Bassvibrato des Vierzylinder-Boxermotors höre, werden mir die Knie weich und der Kopf leicht. Beim Vermieter dagegen beschleunigt Grimm den Puls. Er bedauert, dass der Kuppelei-Paragraf abgeschafft wurde und findet etwas anderes. Nächtliche Ruhestörung. Pools of sorrow, waves of joy. Die zweite Unterkunft befindet sich im Erdgeschoss eines Hauses, direkt an der B62. Der Straße am nächsten liegende Mauervorsprung ist von mehreren Kollisionen mit Lastwagen ordentlich ramponiert. Nachts dröhnen sie vorbei, ihr Scheinwerferstrahl leuchtet das Zimmer aus, erfasst die Buchrücken, den Teddy, das Kinoplakat von Belle de Jour, die Risse im Gebälk und das Gesicht von Hannes, ganz furchtlos, im Schlaf. Danke.
Ist das Ende dieser Beziehung, ist es dann ein normales Ende, weil Beziehungen halt auch zu Ende gehen? Oder hat das eben mit dieser Gewalterfahrung, was Sie gerade beschrieben haben, zu tun?
Also ich glaube, ich muss wirklich sagen, beides. Wir können das ja nicht auseinander dividieren. Und natürlich gibt es Gewalterfahrungen, die traumatischer sind als andere, wo es einfach nur vielleicht Abbrüche gibt, die schmerzen. Aber ich glaube eben schon, dass es das Gewalt Schäden zeitigt, die man eben nicht sofort souverän verwalten kann, ja, und in irgendeine Art innere Besenkammer verbannen und einfach so weitermachen wie vorher, sondern dass es sehr, sehr lange dauert, eben bis man dieses letzte blaubartsche Zimmer öffnet und reine macht. Ja. Und das ist ein langwieriger Prozess, aber es geht. Also das ist mir auch ganz wichtig, so in gewisser Weise fast als Botschaft dieses Romans. Man kann nicht ungeschehen machen, was passiert, nie, ob das jetzt Gewalt ist oder andere Unglücke, aber man kann das eigene Verhalten dazu verändern und deswegen hat das Buch auch ein Happy End.
So viel sei verraten, genau. Die Stelle, die Sie gerade gelesen haben, ist sehr deutlich, sehr leicht verständlich. An anderen Stellen arbeiten Sie sehr, sehr assoziativ, springen sowohl inhaltlich als auch sprachlich. Sie haben gerade schon beschrieben, wie gerne Sie mit Sprache auch spielen anhand des Begriffes Fallen, wie viele Varianten es da gibt. Was bedeutet Ihnen Sprache? Nicht generell, sondern in diesem Roman.
Ja. Ja, es ist tatsächlich ein Material für mich, aus dem ich etwas formen und gestalten kann. Das heißt, es ist eben nicht nur abbildend und sozusagen mitteilend unterwegs und sagt uns etwas, sondern es ist auch welterzeugend. Ja, und deswegen ist es eben für mich jetzt nicht sozusagen leere Sprachspielerei, auch so einem Klang mal nachzuforschen oder auch zum Beispiel zu hören, was in einem Wort alles drin ist, außer dem, was wir gerade hören. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Bereichern hat genau dieselben Buchstaben wie Einbrecher. Mhm. Ja, das heißt, es gibt sehr, sehr viele Worte, die man dann über die Neuanordnung der Buchstaben, denen man dann ganz neuen Sinn entlocken kann. So als hätte unsere Sprache die ganze Zeit kleine blinde Passagiere. Und sowas interessiert mich, das hören wir ja mit, auch wenn wir es uns nicht bewusst machen. Ja? Und deswegen sind es eben für mich jetzt nicht virtuose Spielereien, ja, die eigentlich nichts bedeuten, die man auch lassen könnte, sondern tatsächlich wichtiger Teil dieses Gestaltungsprozesses und Teil der Bedeutungsstiftung.
Sehr viel später hat Lavinia nochmal eine Beziehung, die eben eine wirkliche Beziehung ist, die lang anhält, wo sich zwei Menschen wirklich aufeinander einlassen. Da gibt es über dieses Zitat, mit jedem Lebensjahr wächst die Zahl der Gespenster. Wir liegen demnach in großer Gesellschaft im Bett. Also die Partner begegnen sich natürlich, wenn sie, ich weiß nicht, 5, 6 Jahrzehnte bereits gelebt haben, vieles auf ihren Schultern tragen, viele Liebesbeziehungen kennengelernt haben, tragen sie sehr viel in die Beziehung ein und dann dieses eben, wie kommt man damit klar, wie kann man dann eben wirklich zueinander finden. Wie anders ist dann so eine Beziehung im Vergleich zum Beispiel zu der, die Sie gerade gelesen haben?
Ja, ich glaube, sie ist deutlich komplexer. Wir alle, also wenn wir uns in einem Moment des Lebens treffen, wo, sagen wir mal, gut die Hälfte unseres Lebens mindestens, optimistisch gesprochen, schon vorbei ist, dann haben wir tatsächlich ja nicht nur mit einem Menschen, unserem Gegenüber zu tun, sondern auch mit der geballten Lebensgeschichte und den Spuren, die sie gezeitigt hat. Ob das jetzt Kinder sind und Enkelkinder oder verlassene Frauen, verlassene Männer, ist eigentlich egal. Aber die gehören ja sozusagen mit dann zu diesem Leben, auf das wir uns beziehen. Und ich finde, damit muss man sehr, sehr sorgfältig umgehen. Mhm. Und man muss sich aus meiner Sicht auch klar machen, das ist nicht zu besprechen in dem Sinne, ja, wie man das früher gemacht hat, so als ganz junger Mensch sich ausgequetscht hat, was war dein erstes Mal, wer war das, triffst du deine Ex-Freundin noch oder so, das geht nicht, ja, und deswegen bin ich auf den Begriff Gespenster gekommen. Die sind da, aber die sind eben nicht sichtbar, aber sie sind spürbar.
Aber es könnte ja auch eine positive Dimension haben im Sinne von, dadurch, dass man das schon alles erlebt hat, weiß man, man sagt jemandem, man weiß dann genauer, was man will, mit dem Älterwerden, ja, und kann es vieles hinter sich lassen. Insofern kann es auch was Befreiendes haben.
Ja, durchaus. Ich würde sagen, dass sich das nicht ausschließt. Ja, man muss es sich bewusst machen, auch dass man nicht selber in der Lebensgeschichte von jemand anderem rumfuhrwerkt, sozusagen korrigierend. Ja, wie konntest du bloß? Und dann kann man das durchaus ja auch als Bereicherung erleben und als eine Art des Respektzeigens.
Am Ende, also Sie haben gesagt, die Lavinia, also es ist keine natürlich Abrechnung generell mit Männern oder so, das wäre ja zu einfältig. Dennoch, sie bekommt am Ende einen Wutanfall und es ist schon ein bisschen wie eine Abrechnung oder eine Art Rache. Und man hat danach das Gefühl, so jetzt ist sie am Boden angekommen und jetzt ist sie auf eine Art befreit. Da heißt es, toll, ich verlasse die Horizontale, ich werde vertiradikal, auch in einzelnen Zeilen geschrieben. Wie sieht diese Vertiradikalität denn aus?
Na so. Oder beziehungsweise so. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin dann schon auch gern spielerisch ein bisschen unterwegs. Und wir kennen alle To-Do-Listen und wissen, dass die so furchtbar ernst nicht zu nehmen sind. Und die Liste ist ja an sich auch eine sehr nüchterne Form. Ja. Und das schien mir einfach die angemessene Weise. Ich musste auch noch das Wörtchen Wutanfall unterbringen. Ja. Das Stockwerk fehlte noch.
Und da verflucht sie ja wirklich in ganz verschiedenen Formen.
Ich sperre
Formen.
Sie in eckige Auslassungsklammern zu den Pünktchen, die da schon sind. Und also man merkt
in dem Moment
ja schon
hat man wirklich das Gefühl, sie will einfach nichts mehr mit diesem Geschlecht zu tun haben, weil eigentlich will sie die jetzt alle mal endlich loswerden, die sie da in ihrem Leben getroffen hat.
Ja, aber also dafür ist es dann wiederum natürlich nicht ernsthaft genug. Ja? Also ich hoffe, dieser etwas spielerische Umgang damit zeigt dann eben auch, sozusagen, ich hänge nicht mehr davon ab. Ja? Und sie geht ja auch mit sich selber hart ins Gericht in eben dieser To-Do-Liste, was noch zu tun ist. Also deswegen habe ich es wirklich so gewählt, damit es auch nicht so eine ideologische Schwere bekommt. Ja? Weil, wie ich ganz zu Anfang sagte, es gibt für mich Arten von Menschen. Und ob die ein männliches oder weibliches Geschlecht haben oder noch ein drittes, ist vollkommen egal. Es geht immer sozusagen um die menschliche Persönlichkeit. Und Männer haben andere Prägungen als Frauen, ohne Zweifel. Und um diese sozusagen Prägungen geht es im Roman.
Und um am Ende nochmal auf diese Schonungslosigkeit zurückzukommen, das hat ja auch durchaus was, auch das, was Positives, eben schonungslos mit sich ins Gericht zu gehen, um dann, weil die andere Variante ist ja, sich alles schön zu reden oder gar nicht zu verarbeiten oder einfach zu, ja, im Grunde das nie zu thematisieren. Und sie thematisiert es radikal und kann ja dann damit auch was ganz anderes machen. Ja. Tut sie auch am Ende, das ist dieses Happy End, von dem wir jetzt nicht sagen, was es ist, aber im Grunde richtet sich das Leben ja nochmal in eine andere Richtung bei ihr.
Genau, und ich meine, sie ist diejenige, sie hat sozusagen die sprachliche Hoheit, ja? Sie ist diejenige, die diese Geschichte erzählt und gestaltet, und das ist natürlich ein sehr emanzipatorisches, befreiendes Moment. Und ich glaube, also mich persönlich interessiert Literatur auch nicht, wenn sie nicht radikal ist, wenn sie dazu dient, irgendwas zu tarnen, zu schonen, finde ich, verfehlt sie so ein bisschen eben ihre Aufgabe, uns, den Leserinnen und Lesern, Erfahrungen zugänglich zu machen, die wir nicht selber haben, aber die über das Lesen eben tatsächlich eine gewisse Anschaulichkeit bekommen. Und dafür muss sie radikal sein.
Also lassen Sie sich überfallen von Lavinia, erschienen bei Jung und Jung. Und vielen Dank, Frau Leupold.
Ich danke. Vielen Dank.